Ich darf in den nächsten 20 Minuten eben über Bildung im Lockdown reden, die für und wider der Schulschließungen, die ja immer wieder und gerade im Moment auch wieder in Diskussion sind. Ich möchte zuerst ganz allgemein ein bisschen, ganz kurz über die Rolle der Kinder in der Pandemie sprechen, dann über Infektionen in Schulen, über den aktuellen Schulbetrieb auch in Österreich. Das ist vielleicht ganz interessant, welche Maßnahmen dort getroffen sind. Man kennt es teilweise aus den Medien oder wenn man Kinder hat, weiß man sowieso auch. Über die Rolle der Schulschließungen in der Pandemie, was vor allem das Thema sein soll, aber andererseits auch über die Rolle der Schulschließungen für die Kinder, was das bedeutet. Ja, ganz kurz am Anfang, die Rolle der Kinder in der Pandemie. Es gibt eine, wie überhaupt über Corona, eine Unzahl an Studien mit unterschiedlichen Ergebnissen. Gibt aber dann doch auch Meta-Analysen oder gerade was das betrifft, eine Meta-Analyse da hier. Wo man sieht, dass Kinder sich insgesamt circa ein 50-prozentiges Risiko im Vergleich, in vergleichbaren Settings sich anzustecken haben wie Erwachsene. Bei Adoleszenten ist der Unterschied dann schon nicht mehr da eigentlich. Aber Kinder scheinen anhand dieser Studien nur circa die Hälfte des Risikos zu haben, sich anzustecken in gleichen Settings. Zum Beispiel in Haushaltsstudien hat man das gesehen. Was wir auch schon ganz von Anfang schon aus Wuhan wussten, Kinder erkranken seltener, werden seltener symptomatisch, meistens auch eher nur mild symptomatisch. Man sieht das da hier leider auf dieser Grafik hier kaum, aber das ist eine aufgetragen hier fast 100.000 stationäre Behandlungen von März bis November waren diese Zahlen insgesamt in Österreich in allen Altersgruppen. Und dieser kleine Balken, den man kaum sieht, das sind die stationär behandelten Kinder. Also es ist fast 100.000 Erwachsene oder alle zusammen. Und das war Stand Jänner, circa 350 Kinder, die stationär behandelt wurden. Im Vergleich dazu sind da hier, dieser Balken sind überhaupt die stationär behandelten Kinder, jetzt nicht wegen Corona, aber das sind die stationären Corona-Kinder, die man hier fast kaum ausmachen kann, weil die Kinder eben ganz selten schwer kranken. Aber das wird dann eben meine Nachredner dann noch genau darauf eingehen. Was wir inzwischen auch wissen und auch durchaus jetzt nicht überraschend ist, ist das Asymptomatische und da sind eben die Kinder häufig weniger ansteckend sind als symptomatische. Vor allem die auch asymptomatisch bleiben, also nicht die präsymptomatischen. Das wissen wir natürlich, dass präsymptomatische besonders ansteckend sind, aber die gar nie Symptome entwickeln, sind weniger ansteckend als welche, die Symptome entwickeln. Anders auch, als wir voriges Jahr teilweise über Twitter-Nachrichten und in Preprints gelesen haben, sieht man hier auch allerdings noch in einem Preprint eine Arbeit aus den Niederlanden, wo gezeigt ist, dass die Kinder hier, die unter 12-Jährigen, deutlich niedere Viruslast haben. Also das sind hier die CT-Werte, höhere CT-Werte entspricht dem geringerer Viruslast. Und damit kann man annehmen, natürlich ist das auch noch kein Beweis, dass Kinder auch weniger ansteckend sind. Was bewiesen ist, ist, dass Personen und auch natürlich naheliegend ist, dass Personen mit geringerer Viruslast weniger ansteckend sind. Und Kinder sind auch in vielen Untersuchungen seltener Indexpersonen. Das ist zum Beispiel eine der größten Contact Tracing Studien aus Indien mit einer 500.000 Kontaktpersonen von insgesamt 80.000 Indexfällen. Und man sieht da hier das Alter der Indexfälle. Je dunkler, umso mehr stecken sie, also sind sie Indexfälle. Das heißt, die jungen Indexfälle stecken wenige an. So ist es auch in dieser Studie, dass über 90% dieser Kontaktpersonen der infizierten Kontaktpersonen wurden von Erwachsenen angesteckt und nur 7% der infizierten Kontaktpersonen von Kindern. Aber unser Thema sind die Schulen heute. Und wenn man über Corona-Infektionen in Schulen spricht, dann wird man meistens dann darauf angesprochen, ja, aber in Israel. In Israel war dann nach dem ersten Lockdown erste Berichte und vor allem diese eine Studie auch, die berichtet hat von einem großen Schulausbruch in einer großen israelischen Schule nach dem Reopening der Schulen. Man sieht hier die verschiedenen Klassen und das Dunkel, also die Schulklassen. Und dort die Schüler, die da betroffen waren, jeweils ein großer Anteil in einem Ausbruch. Also das war wirklich ein beeindruckender Ausbruch innerhalb einer Schule. Man muss allerdings, wenn man sich dann den Text genau anschaut, sehen, dass das sehr große Klassen sind, wie es bei uns nicht einmal in Normalzeiten natürlich stattfindet. in relativ kleinen Klassen mit relativ wenig Platz pro Schüler, dadurch auch kein Distancing möglich. Es war damals zu einer Hitzewelle, wo die Maskenpflicht für 3 Tage sogar ausgesetzt wurde, in den Schulbussen zum Beispiel, wo Air Conditioning war, wo natürlich dann aber andererseits nicht gelüftet wurde. Das Ganze war in einer riesengroßen Schule, wo auch die öffentlichen Flächen geteilt wurden, also Durchmischungen zwischen den verschiedenen Klassen natürlich stattgefunden haben, genauso wie es ja in den Schulen jetzt derzeit nicht sein soll. Dann war natürlich Vollbetrieb, voller Unterricht, 6 Tage die Woche. Und auch, was jetzt natürlich bei uns ja auch nicht mehr möglich wäre oder nicht empfohlen ist und daher auch nicht erlaubt ist eigentlich, ist, dass die meisten der Schüler auch an zusätzlichen Aktivitäten, Sport, Tanzunterricht und so weiter mit in unterschiedlichen Gruppen teilgenommen haben, sodass es natürlich da logischerweise viel leichter dazu Übertragung gekommen ist. Aber es gibt ganz klar, das ist nur ein Beispiel, Übertragungen und Ausbrüche in Schulen. Es gibt aber auch andere Beispiele hier aus Australien, auch aus der ersten Welle mehr oder weniger noch, wo 18 Indexfälle in Schulen untersucht wurden, insgesamt in 15 Schulen und über 800 enge Kontaktpersonen dann untersucht wurden und von diesen engen Kontaktpersonen eben nur 2 Sekundärfälle dann waren. Also hier in der Grafik dargestellt sozusagen, das sind diese 18 Fälle, diese einzelnen, das jeweils die Kontaktfälle pro Schule und nur diese 2 roten waren dann Sekundärfälle. Das heißt, auch solche Berichte gibt es. Das sind 2 exemplarische Berichte. Das heißt, es gibt sowohl die Berichte von großen Schulausbrüchen als auch davon, dass trotz Infektionen in Schulen, trotz enger Kontakte, da nicht allzu viel passiert. Es gibt dann unter der Vielzahl der Arbeiten hier eine Arbeit mehr oder weniger vom Robert-Koch-Institut, also aus Deutschland, unter Mitarbeit des Robert-Koch-Instituts, wo auch wiederum nach der Wiederöffnung der Schulen geschaut wurde, einerseits die Zahlen in der Schulbevölkerung, also unter Schulkindern, und nur diese dunkelblauen hier wiederum sind die, wo die Infektion in der Schule stattgefunden hat. Alle anderen waren eben andere Quellen. Und wenn man sich aber jetzt diese Fälle in den Schulen hier anschaut, das war zu Zeiten eben nach dem Reopening, wo natürlich schon verschiedene Maßnahmen ergriffen wurden, wie eben Reduktion der Klassengröße, Masken tragen und so weiter. Und wenn man sich da anschaut, waren da 137 Indexfälle, sind in dieser Studie inkludiert, Indexfälle in Schulen, also infektiöse, gar nicht Patienten, waren ja asymptomatische, die, wenn man annimmt, dass die 2 Tage, bevor sie entdeckt wurden, infektiös in der Schule waren, sind trotzdem nur 11 Sekundärfälle dann da detektiert worden. Natürlich zu Zeiten, wo die Zahlen viel geringer war. Das heißt, es hat dort weniger Einschleppung natürlich insgesamt gegeben, aber diese 137 Indexfälle, wenn man rechnet, dass die jeweils 2 Tage infektiös in der Schule waren, ist es so, dass man 25 solche infektiöse Schultage braucht, also wo eine Person infektiös in einer Schule ist, um einen Sekundärfall zu produzieren, geht aus dieser Studie hervor. Das ist eben eine Studie, es gibt eben, wie gesagt, ganz viele mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Aber was man hier schon sieht, ist, dass wenn Infektionskontrollmaßnahmen getroffen werden, wie zum Beispiel die Gruppengröße reduzieren, in diesem Fall sogar waren die Masken in den Klassen gar nicht vorgeschrieben, teilweise nur in den Oberstufen im Klassenraum. Aber wenn man auf Infektionskontrolle achtet, dann ist es durchaus möglich, das Infektionsrisiko gering zu halten. Wie schaut es in Österreich aus? Das ist eine Analyse der AGES in den ersten Wochen nach den Semesterferien, also auch wieder bei uns nach der Schulöffnung, aber eben unter den strikten Maßnahmen. Und man sieht hier die Ansteckungsorte bei den Clusteranalysen. Das ist lila, was eben vor allem da hier bei den Schulkindern, Volksschulkindern, hier vor allem bei den Unterstufenkindern die überwiegende Mehrheit ausmacht. Und das Graue, die Bildung, sind ganz wenig, also im Verhältnis dazu relativ wenige Ansteckungsszenarien aus der Bildung. was auch immer wieder kurz vorher auch angesprochen, dass die Infektions, das Alter der Infizierten immer jünger wird. Diese Analyse sieht man, dass es da hier, das sind die insgesamt die Gruppen unter 25 Jahren, dass das hier die Inzidenz wie auch in der Allgemeinbevölkerung ansteigt. Aber das sind nicht nur Schulkinder von 6 bis 14 Jahren, sondern eben auch die teilweise nur Schulkinder von 15 bis 19, aber natürlich auch die Kinder, die Jugendlichen, junge Erwachsene betroffen, wo die Infektion nicht aus der Schule kommt. Also insgesamt das Infektionsgeschehen verlagert sich anscheinend in das jüngere Alter auch hinein. Allerdings eben nicht nur ins Schulalter, sondern natürlich gleichermaßen, oder natürlich nicht, aber man sieht hier gleichermaßen auch im Nicht-Schulalter junge Erwachsene. Der aktuelle Schulbetrieb in Österreich schaut so aus, für die das nicht selber vielleicht von ihren Kindern wissen. Die Primarstufe, Volksschüler haben Präsenzunterricht in den ganzen Klassen, Montag bis Freitag. Sie müssen Mund-Nasen-Schutz im Schulgebäude tragen, aber nicht in den Klassen. In der Sekundarstufe haben wir Schichtbetrieb mit halbierten Klassen, wo eben entweder Montag, Dienstag oder Mittwoch, Donnerstag, Entschuldigung, muss das natürlich hier heißen, die zwei Gruppen alternierend unterrichtet werden und am Freitag ist Distance Learning für alle. Mund-Nasen-Schutz in der Unterstufe und FFP2-Maske in der Oberstufe, auch während des Unterrichts. Und für alle gilt natürlich kein Singen, kein Sport, Indoor, regelmäßiges Lüften, Handyhygiene und diese Dinge, keine Durchmischung von Klassen. Das ist natürlich auch ganz wichtig, dass wenn Fälle auftreten, dass die möglichst in dem Klassenverband bleiben und nicht sich in der gesamten Schule verbreiten. Und ein Sonderweg oder ein Pionierweg sozusagen Österreichs ist, dass für die Teilnahme am Präsenzunterricht Bedingung sind die anteronasalen Selbsttests alle 48 Stunden. Das heißt, dass die Volksschüler Montag, Mittwoch und jetzt auch Freitag getestet werden, die Sekundarstufe eben am ersten oder dieser beiden Präsenzunterrichtstage. Und wir sehen hier von der Kalenderwoche 9, wie viele dadurch diese Selbsttests entdeckt wurden. Allerdings wissen wir leider nicht, wie viele davon jetzt teilweise sich auch falsch positiv waren, mancher, aber es sind doch über 1200 Personen. Die Orangen sind die Schüler, die Gelben die Lehrer, die in ganz Österreich innerhalb einer Woche anhand dieser Nasentests detektiert wurden und dann natürlich einen PCR-Test zugeführt wurden. Wenn man sich anschaut, die Positivitätsrate ist allerdings trotzdem relativ gering. Vor allem bei den Schülern liegt die da hier bei unter 0,1% eigentlich. Bei den Lehrern doch etwas höher. Wenn man das mit den PCR-Daten der Altersgruppen vergleicht, ist es ungefähr ein Drittel derer, die PCR getestet dann positiv im EMS sind. Aber natürlich sind da sowohl diese Nasenbohrtest-Detektierten dabei, als auch natürlich welche, die durch Symptomatik oder Kontaktpersonen und so weiter einen PCR-Test zugeführt wurden und auch positiv sind. Aber doch ein Drittel der Zahl der PCR-getesteten Kinder und Jugendliche wurden auch eben mit diesen Nasenbohrtests detektiert, wobei wir nicht wissen, wie hoch da die Rate an Falschpositiven war. Aber die Rolle der Schulschließungen, um die es hier jetzt in erster Linie auch gehen soll, muss man sagen, es gibt zahlreiche Studien wieder. Manche zeigen positive Effekte der Schulschließungen, manche nicht. Ich habe da jetzt zwei Arbeiten herausgenommen, exemplarisch. Das ist eine Arbeit, alle befassen sich natürlich immer mit der ersten Welle und dem Reopening nach der ersten Welle, wo man hier sieht, wenn man die Schulschließungen allein anschaut, meistens ist es oft im Paket auch, dass es da hier keinen signifikanten Effekt gibt. Also alles, was links davon wäre, würde einen signifikanten positiven Effekt haben auf die weitere Ausbreitung der Pandemie. Es gibt aber natürlich eben auch andere Studien, dass hier zum Beispiel wurden die Maßnahmen in 131 Ländern angeschaut und da sieht man eben, dass wenn man das zusammennimmt nach Schulschließungen, der Reproduktionsfaktor runtergeht in den nächsten 1, 2, 3 Wochen danach, nach dem Wiederöffnen hinaufgeht. Allerdings muss man sagen, dass das natürlich, also die kommen zu dem Schluss, dass das einen signifikanten Effekt auf das Pandemiegeschehen hat. Allerdings ist es für viele, schauen diese Bilder natürlich für viele dieser Maßnahmen so ähnlich aus, die da untersucht wurden, weil natürlich, und das sind die Limitationen dieser Studien, die Maßnahmen ja meistens gleichzeitig oder zumindest knapp hintereinander eingeführt wurden. Also man sieht hier zum Beispiel in dieser Grafik aus dieser Studie, dass zum Beispiel da hier in 11 von diesen Ländern zum Beispiel öffentliche Events gleichzeitig mit den Schulschließungen verboten wurden. Und auch, selbst wenn es nicht gleichzeitig war, im Median innerhalb von 4 Tagen andere Maßnahmen ergriffen wurden, sodass natürlich dieser Verlauf, muss man sagen, der da in den nächsten 3 Wochen dann untersucht wurde, natürlich nicht nur auf diese eine Maßnahme, sondern natürlich auf Maßnahmen, die da vor und danach gesetzt wurden, natürlich auch zurückzuführen ist. Und das sagen die Autoren dieser Studien auch, dass es natürlich auch indirekte Effekte sein können oder teilweise anzunehmen sind, zum Beispiel durch das Zuhausebleiben der Eltern. Es gibt zum Beispiel eine Studie aus der Schweiz, dass durch die Schulschließungen die Mobilitätsdaten anhand der Handydaten um 20% zurückgegangen ist. Und da muss man sich überlegen, gibt es das, dass die Schulwege in der Schweiz so lang sind, dass allein durch das Nicht-in-die-Schule-Gehen der Kinder die Mobilitätsdaten um 20% reduziert sind? Oder liegt es nicht vielmehr daran, dass damals, vor allem mit der ersten Welle, im ersten Lockdown, der viel strenger war für alle, natürlich dann auch die Eltern zu Hause bleiben mussten und konnten. Und das ist ja natürlich jetzt nicht mehr so der Fall. Das heißt, die Schulschließung selber kann nicht zu dieser massiven Reduktion der Mobilitätsdaten geführt haben. Was heißt aber jetzt die Schulschließung für Kinder? Das ist natürlich viel schwieriger festzumachen als in irgendwelchen PCR-Daten, Infektionszahlen und Reproduktionsfaktoren, weil natürlich Schulschließungen hat natürlich nicht nur Auswirkungen auf die Bildung, sondern natürlich in erster Linie bedeutet es Isolation für die Kinder, dass ganz viele Faktoren beeinflusst, Depression verursachen kann, natürlich die Bildung Stress verursachen kann durch mangelnde Bewegung, zu Übergewicht führen kann, Schlafstörungen machen kann, dass die Screentime-Handyzeit wesentlich stärker wird, das wiederum Auswirkungen hat. Also ein sehr komplexes Feld. Problem dabei ist natürlich, dass man alle diese psychosozialen, bildungsspezifischen, somatischen Folgen nicht so sehr in Zahlen fassen kann, nicht so leicht in Zahlen fassen kann, wie PCR-Daten und PCR-Zahlen, die zu- oder abnehmen, die aber trotzdem nicht vernachlässigt werden dürfen und wo wir die Auswirkungen sicher auch erst in den nächsten Wochen und Monaten, vielleicht auch Jahren noch sehen werden, beziehungsweise auch Daten jetzt auch zum Beispiel aus Österreich ist gerade eine Arbeit auch eingereicht und im Review, wie die Adipositas zugenommen hat und die Bewegungsgeschicklichkeit der Kinder einfach dadurch, dass sie weder in die Schule gehen können, konnten lange Zeit noch dort auch keinen Schulsport haben, aber auch nicht in Sport Vereinen sein können. Also sehr komplexe Auswirkungen. Hier einige haben Sie wahrscheinlich auch in den Nachrichten gehört. Kinderpsychiatrie schlägt Alarm, weil kein Platz mehr ist. Zahlreiche Studien, die zeigen die Belastungsfaktoren. Und hier etwas reißerisch, aber doch immerhin aus der New York Times, dass in Texas wurden die Schulen wieder aufgemacht, weil sie dort offensichtlich zu einem Anstieg von Selbstmorden unter den Jugendlichen gekommen ist, Selbstmordzahlen. Also sind sicher viele Dinge, die schwerer zu messen sind als reine PCR-Daten, die uns aber doch Sorgen machen sollten, was in Zukunft da auch noch kommt. Das heißt, wenn man über die Vor- und Nachteile von Schulschließungen redet, sollte man eben nicht nur an die Reduktion der Infektionszahlen bei Kindern denken. Das ist ja ohnehin sozusagen, die Kinder sind ja bei weitem nicht so bedroht wie Erwachsene durch das Virus, sondern es geht da ja vor allem um die Reduktion des Übertragungsrisikos in die Gesellschaft, die eben vielleicht möglicherweise von Kindern ausgeht. Und das muss man aber auf jeden Fall abwägen mit den somatischen, psychosozialen und bildungsspezifischen Auswirkungen von Schulschließungen. Und damit komme ich zur Zusammenfassung. Kinder sind seltener infiziert und haben vor allem viel seltener Symptome, vor allem meistens milde Symptome. Sie haben neueren Studien zufolge eher eine geringere Viruslast als Jugendliche und Erwachsene. Das Infektionsrisiko in Schulen kann reduziert werden mit entsprechenden Maßnahmen. Ganz klar ist auch, dass natürlich nicht jedes Kind im Schulalter, das infiziert ist, deswegen gleich ein Schulfall ist und sich dort angesteckt haben muss. Das ist ganz klar. Die meisten Übertragungen passieren außerhalb der Schule, eher im häuslichen Bereich, wobei sie natürlich dort die Infektionen auch irgendwie hineinkommen müssen, ganz klar. Und wichtig ist auch, nur weil vereinzelt Schulcluster auftreten, also zum Beispiel jetzt bei diesen Nasenprotests waren bei 0,6% der Schulen mehrere Fälle in einer Schule. Das heißt aber, dass von 4.000 4.800 Schulen trotzdem immerhin noch 4.750 Schulen ohne Cluster sind, also dass es nicht sinnvoll ist, nur wegen einzelnen Schulclustern gleich alle Schulen zu schließen, würde man ja bei Kasernen oder so, wenn es einen Cluster in einer Kaserne gibt, auch nicht gleich alle Kasernen in Österreich schließen. Studien zu Schulschließungen kommen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen, sind aber schwierig, weil sie natürlich diese Schulschließungen nie allein stattgefunden haben, sondern immer in nahezeitlichem Zusammenhang auch mit anderen Maßnahmen. Schulschließungen haben auch zweifellos große Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder, auf die Bildung, die Ausbildung, psychosoziale, aber auch durchaus somatische und psychosomatische Auswirkungen. Deswegen ganz wichtig, wenn es um Schulschließungen geht, muss man Nutzen und Risiko gut abwägen und nicht nur an PCR-Zahlen denken oder Infektionszahlen denken. Die Kinder an sich selber sind durch das Virus weniger bedroht als durch die Schulschließungen, auch wenn es, wie wir später hören werden, schwere Fälle gibt, aber die sind doch glücklicherweise eher die Ausnahme. Ganz klar ist, dass Wege gefunden werden müssen, wie Schule trotz Pandemie funktionieren kann, weil es ist nicht möglich, dass wir die Schulen schließen, bis die Pandemie vorbei ist. Das ist keine Lösung. Das heißt, es müssen Wege gefunden werden, wie Schule mit Pandemie funktionieren kann. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit.
Ja, vielen herzlichen Dank für diesen sehr guten Vortrag, der, glaube ich, unsere Sichtweise als Kinderärzte und wir sehen uns ja zuständig für die Gesundheit des Kindes im Gesamten sehr, sehr gut dargestellt hat. Es ist natürlich ein Dilemma insgesamt, das ist nicht einfach. Ich glaube, du hast sehr gute Beratungsarbeit geleistet und es muss uns bewusst sein, dass eben Bildung und Betreuung der Kinder in den Schulen für die Kinder viel mehr ist als nur Bildung. Und es kamen auch einige Fragen jetzt aus dem Publikum, eine davon kam sehr oft. Wie ist es nun mit den neuen Virusvarianten B.1.1.7? Wissen wir schon etwas, ob diese Variante Kinder mehr betrifft oder ob wir unsere Empfehlungen, nämlich die Empfehlung auch der Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde, eben die Kinder möglichst sehr wohl in der Schule zu lassen und in die Schule gehen, Schule zu ermöglichen. Ist diese Virusmutation jetzt vielleicht für Kinder gefährlicher und müssen wir unsere Meinung als Kinderärzte revidieren? Wie siehst du das?
Also wirklich wissen tun wir es nicht mit Sicherheit, was wir aus den Analysen aus Großbritannien, die haben da sicher die meiste Erfahrung und die meisten Daten wissen, ist, dass es nicht so ausschaut, als wäre sie jetzt sie ist ansteckender, das ist klar, das wissen wir, aber nicht für die Kinder und Jugendlichen mehr, als es für die gesamte Bevölkerung ist. Das ist eher, also es war zwar am Anfang, hat es das gleich geheißen, da werden jetzt die Kinder, sind jetzt mehr betroffen, sondern es sieht so aus, als würde sie, so wie in der Erwachsenenbevölkerung auch, ansteckender sein, auch was die Kinder betrifft. Was wir sehen, ich habe eben in meinem Slide gezeigt, dass wir jetzt einen Anstieg auch bei den Kindern und Jugendlichen haben, ob das jetzt wirklich durch diese einen relativen Anstieg im Vergleich zu anderen Altersgruppen, ob das jetzt durch die Virusvariante, die britische Variante, die ja vor allem in Österreich kursiert, ist oder andere Ursachen hat, dass eben einfach sich das Infektionsgeschehen halt jetzt langsam in die jüngeren Altersgruppen auch sonst hineingearbeitet hätte, sozusagen. Das ist schwer zu sagen, das muss man sagen. Gefährlicher scheint es aber nicht zu sein für die Kinder und Jugendlichen. Also das, was ich aus den Kinderabteilungen in ganz Österreich und ich bin da mit vielen in Kontakt und auch bei uns, Grazer Kinderklinik ist einer der größten, wir haben kaum Fälle, die schwer sind. Also wir haben im Moment kein einziges Kind, das wegen Corona stationär ist, eines, das mit Corona stationär ist, auch auf den Intensivstationen scheint sich das, auch wenn die Zahlen steigen bei den Kindern und Jugendlichen, aber nicht im Sinne von schweren Verläufen.
Darf ich da noch eine ergänzende Frage dazu stellen, nämlich nach einer Prognose, wissend, dass ich selbst nicht weiß, wie sich mein morgiger Tag gestalten wird, weil mir ist klar, dass Prognosen sehr schwierig abzugeben sind. Aber wenn wir noch den Aspekt vielleicht dazu nehmen, dass der Umgang ja unter den Schülern anzunehmen jetzt bedingt, es wird draußen warm, man trifft sich zumindest mit Freunden, es gibt wieder soziale Interaktionen, der Umgang wird zum Teil sorgloser, wir Erwachsene machen es ja den Kindern und den Jugendlichen vor, werden wir den jetzigen Modus zumindest so durchhalten, dass wir gut bis in die Sommerferien kommen, oder befürchten Sie, dass noch einmal Einschnitte oder eine Reevaluierung der Maßnahmen des Schulbetriebs geben wird müssen?
In den Schulen jetzt konkret. Also ich glaube ja, dass das der Grund, warum die Zahlen bei den Kindern steigen, eher diese Pandemiemüdigkeit ist, und dass wir so, dass sich die Kinder und Jugendlichen, jungen Erwachsene einfach auch zunehmend weniger an diese Dinge halten wollen und das nicht unbedingt die Variante, die Mutationen sind. Prognose ist natürlich schwierig, kommt auch ein bisschen darauf an, ob man glaubt, dass jetzt wirklich die Schule der Ort ist, wo sich die Infektionen abspielen, oder ob es nicht eher doch so ist, dass, wenn ich die Schulen schließe, wie Sie sagen, die Kinder und Jugendlichen treffen sich ja dann außerhalb der Schule und werden sich dort treffen und werden dort sich möglicherweise untereinander anstecken. Ich denke, es ist sehr die Frage, wie sehr will man weiter die Jugend und die Kinder einschränken, um die ältere Bevölkerung zu schützen, weil die Kinder selber sind vom Virus nicht sehr bedroht. Die Frage ist, wird es notwendig sein, die Kinder wieder zu isolieren? Und ist es überhaupt möglich, sie zu isolieren? Weil selbst wenn ich die Schulen schließe, werden sie sich ja trotzdem treffen und im Privaten und möglicherweise nicht kontrollieren. Und es werden auch diese Schultests dann nicht mehr stattfinden, wo man doch pro Woche ca. 1000 Infizierte herausfischen kann. Also ob wirklich Schulschließungen sinnvoll sind, ist die große Frage. Weil, wie gesagt, die Infektionen finden nicht nur oder vor allem außerhalb der Schule statt, und die Schultests werden wegfallen.
Und in den Schulen wird ja getestet und dort ist es ja kontrolliert.
Genau. Man muss ja nicht zu den Schultests sagen, diese Nasenbohrtests, ist klar, dass die nicht so sensitiv sind wie PCRs, aber es geht eben darum, und das ist irgendwie die Hoffnung, dass man zumindest die wirklich stark ansteckenden Kinder da herausfischt. Und selbst wenn ich nur jedes dritte oder jedes zweite infektiöse Kind detektiere und damit ja auch die Familie dann abgeklärt wird, Contact Tracing stattfindet, also 1000 Kinder, die ich, oder Kinder und Lehrer, die ich in der Schule entdecke, heißt ja, dass ich eventuell auch eben 1000 Familien eigentlich mit allen Kontaktpersonen da entdecke. Also ich denke, dass, wenn man die Schulen schließt, nicht nur die Kinder leiden, sondern auch dieses Screening, schade wäre, das einzustellen. Wissen, dass wir natürlich nicht wissen, wie sensitiv und wie spezifisch, also wie hoch die Spezifität dieser Tests in Wahrheit sind bei Kindern.
Es hilft sicher beim strukturierten Umgang auch in der Altersklasse mit der Erkrankung. Also ich glaube, das kann man gar nicht gut genug betonen, wie wichtig das ist, diese Struktur zu geben, auch im Sinne des Schulbetriebs.
Genau. Also wir hoffen, dass die Schulen offen bleiben. Also das ist zumindest meine persönliche Meinung als Kinderärztin und Mutter.